Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass der One Health Ansatz in der Theorie einfach ist, dass die Umsetzung von One Health in vielen Bereichen aber noch die ein oder andere Herausforderung bereithält. Wir sprechen daher heute darüber, wie die One Health Implementierung im internationalen Kontext gelingen kann. Welche Vorteile bietet der One Health Ansatz für die Entwicklungszusammenarbeit? Welchen Stellenwert sollte die Tiergesundheit hierbei einnehmen? Und welche Hürden begegnet man in der internationalen Zusammenarbeit von One Health? Um diese Fragen beantworten zu können, habe ich heute Dr. Klaas Dietze zu Gast bei mir im One Health Podcast. Er hat Tiermedizin studiert an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und war dann einige Jahre für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, tätig. Seit 2014 ist er wie ich am Friedrich-Löffler-Institut und ist aktuell Leiter der Arbeitsgruppe Entwicklungszusammenarbeit und Disease Intelligence Institut für internationale Tiergesundheit One Health. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf internationaler Tierseuchenkontrolle, Entwicklungszusammenarbeit im Bereich des Veterinärwesens und der strategischen Etablierung des One Health Konzeptes. Herzlich willkommen, Klaas, hier im One Health Podcast.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein kann.
Ich habe in meiner Einleitung schon ein bisschen was gesagt, worüber wir heute sprechen wollen. Und zum Einstieg würde ich gerne mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Wie hängen Entwicklungszusammenarbeit und Tiergesundheit zusammen? Weil ich glaube, wenn Leute an Entwicklungszusammenarbeit denken, dann haben sie vielleicht ja die menschliche Gesundheit irgendwie im Blick. Aber wie spielt die Tiergesundheit hier mit rein?
Gute Frage. Und es ist tatsächlich nicht die einfache Frage zum Einstieg.
Ja, ich weiß.
Das ist quasi schon ganz schöner Brocken. Und ja, das, wie du gesagt hast, das ist gar nicht so offenkundig, Tiergesundheit und Entwicklungszusammenarbeit. Das ist, wenn man jetzt Leute fragen würde auf der Straße, was sie unter Entwicklungszusammenarbeit verstehen, da kommen ganz viele Punkte, die die dann nennen würden. Aber sie würden sehr wahrscheinlich jetzt nicht sagen, naja, da geht es ja darum, dass die Tierhaltung optimiert werden muss oder dass die Tiere gesünder werden müssen oder sein müssen. Und das ist genau so ein bisschen die Problematik in meiner Arbeit auch oder vielleicht insgesamt in der Arbeit internationale Tiergesundheit. Tiergesundheit spielt eigentlich eine sehr wichtige Rolle. Versuche zu erklären, warum. Sie ist aber eben, sie muss ein bisschen hergeleitet werden. Und ja, wenn man sich, also Entwicklungszusammenarbeit per se ist ja kein fest definierter Begriff. Jeder kann so ein bisschen was Eigenes drunter verstehen, was er meint. Wenn wir uns jetzt mal an die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen halten, die ja eigentlich so ein bisschen bündeln, worauf sich die Weltgemeinschaft mal geeinigt hat. Das ist der Idealzustand, auf den wir zuarbeiten wollen. Und das sind dann die Aktivitäten, die wir brauchen, um dahin zu kommen. Das sind 17 Stück und wenn man da reinguckt, da ist jetzt Tiergesundheit natürlich nicht aufgelistet. Nee. Ne? Also die Gesundheit, das ist aber die Gesundheit des Menschen, die hat ein eigenes Entwicklungsziel. Das ist relativ klar. So, und wenn man dann nochmal genauer guckt, Landwirtschaft ist auch gar nicht aufgeführt. Es geht zwar darum, genug zu essen und Gesundes zu essen, zu produzieren, da ist aber die Landwirtschaft per se nicht angesprochen. Natürlich spielt die dezentrale Rolle, wissen wir. Aber es gibt natürlich auch dann so ein Entwicklungsziel, wo es darum geht, unsere Ökosysteme zu schützen und die Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Auch hier spielt natürlich wieder die Landwirtschaft eine große Rolle, weil die Landwirtschaft ist ja der Bereich, der Sektor, der der größte Flächennutzer ist auf der Welt. Also ganz wichtig, aber okay, auch wieder nicht explizit genannt. Naja, und dann überlegt man sich, okay, jetzt reden wir nur von Landwirtschaft. Wir haben ja noch nicht mal die Tiere herauskristallisiert. Die sind ja aber nun ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft. Und dann kommen wir irgendwann dahin, dass diese Tiere natürlich auch gesund sein sollten. Und dann erst sind wir bei der Tierhaltung. So, das ist diese Herleitung. Und jetzt geht es natürlich darum, warum oder was versuchen wir zu adressieren, unter anderem mit der Entwicklungszusammenarbeit. Naja, wenn wir Armut reduzieren wollen und wenn wir das Leben der Menschen, die in den weniger entwickelten Ländern sind, verbessern wollen, kommen wir ja um die Landwirtschaft nicht umher und damit auch um die Tierhaltung nicht. Mhm. Und das kann man, wenn man das mal versucht, sich zu vergegenwärtigen. Also die Landwirtschaft ist der größte Arbeitgeber in diesen weniger entwickelten Ländern. Ne? Bei uns in Deutschland sind das, glaube ich, bummelige 3-4% der Menschen, die im landwirtschaftsnahen Sektor beschäftigt sind. Also das ist jobmäßig, ist das eigentlich zu vernachlässigen.
Ja, auch weil wir diese großen Betriebe haben und dann meistens
genau,
eben…
Genau, wir sind hier sehr gut durchstrukturiert, das ist alles auf Effizienz getrimmt. Das ist ein Entwicklungskriterium tatsächlich, nach dem Entwicklung bemessen wird. Und in den weniger stark entwickelten Ländern haben wir auch mal ganz schnell über 50% der Gesamtbevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung, die im Landwirtschaftssektor agiert. Und ganz viele davon ja in dem, was wir Subsistenzlandwirtschaft nennen, also die sind gar nicht an große Märkte angeschlossen, sondern die wirtschaften in erster Linie für sich selbst und dann für den lokalen Markt, wo sie so durch ein bisschen was verkaufen oder tauschen, sich damit über Wasser halten. Und in dieser Form der Landwirtschaft sind eigentlich immer Tiere dabei. Mm. Das geht gar nicht anders. Das ist das Sahnehäubchen sozusagen in der Produktionskette, die sie haben. Tiere können eben dann entweder aus den Resten der sonstigen Aktivitäten noch wertvolles Protein machen oder sie können eben wie die Wiederkäuer, dadurch, dass sie eben Sachen fressen, die wir gar nicht aufnehmen können oder nicht verdauen können, eben diesen Added Value, den extra Wert noch kreieren. Und da merkt man dann, okay, Tiere sind also tatsächlich vielleicht ganz wichtig. Also abgesehen davon, dass es ja auch noch Landwirtschaftsformen gibt, wo man die Tiere braucht, um den Acker zu bestellen, weil man gar keinen Traktor hat. Oder eben tatsächlich die Tiere auch als Transporttiere, um die Waren irgendwie in den nächsten Ort zu transportieren braucht. Also ganz wichtig merkt man dann. Und dann ist auch noch ganz wichtig, dass die Tiere häufig noch eine andere Funktion haben als einfach nur ich produziere jetzt Protein oder ein Nahrungsmittel oder eben ich bin hier das Arbeitstier. Es ist in vielen Regionen sind die Tiere auch tatsächlich immer noch das Finanzsystem, also die Bank. Wenn man spart, hat man quasi ein Tier. Das Tier hält man und wenn man Geld braucht, kann man das Tier verkaufen, weil man gar keinen Zugang hat zu einem richtigen Banksystem, so wie wir das hier kennen. Also der Geldautomat um die Ecke, den gibt es da eben nicht. Und zusätzlich, das ist bei uns inzwischen natürlich auch schon ein bisschen passé, aber Tiere sind auch ein Teil des sozialen Status. Also auch das ist eine Wichtigkeit, die man nicht unterschätzen darf, dass es eben Kulturen gibt, wo man ohne Tiere, zumindest einer kleinen Herde, sozial gar nicht so anerkannt ist und sich da auch schwer rauskämpfen kann aus dieser Misere. Und wenn man sich das alles so mal in der Gesamtheit nimmt und dann merkt, okay, jetzt haben wir auch noch hin und wieder das Problem, dass es Tierseuchen gibt, die eine existenzielle Gefahr für diese Tiere sind, also Tod oder Leben. Diese Frage stellt sich da. Dann merkt man schon, oh, das ist, glaube ich, doch wichtig für einen ganz großen Teil der Weltbevölkerung. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, ja, das ist jetzt, wie gesagt, man muss es herleiten. Aber da merkt man dann schon, okay, es ist vielleicht doch gar nicht so blöd, sich mit der Tiergesundheit auch als großes Ganzes zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt von der Tiergesundheit rede, rede ich natürlich meistens von dem, was wir Tierseuchen nennen. Also die Erkrankungen, die jetzt wirklich auf der Populationsebene auch eine Gefahr darstellen. Natürlich hat jedes Tier überall auf der Welt auch mit den kleinen Zipperlein zu kämpfen. Ja. Aber das sind jetzt vielleicht nicht die Krankheiten, um die es hier gehen soll.
Aber wenn ich mir das jetzt angucke, Tiergesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit, da ist es tatsächlich primär dann auch die Nutztiere tatsächlich, die ihr in dem Fokus habt. Oder bezieht es sich auch manchmal auf Wildtiere, die Tiergesundheit?
Deutlich weniger. Ich will es nicht ausschließen, aber in der gerade die klassische Entwicklungszusammenarbeit, da geht's ja, steht ja immer der Mensch im Vordergrund eigentlich und dann, wie ich hergeleitet habe, eben das, was für den Menschen wichtig ist und dann eben auch die Tiere. In dem Moment, wo Wildtiere damit reinkommen, da geht es dann eher um das Ökosystem, um die Nutzung des Ökosystems, ob das Gefährdungen vielleicht bedingt für die Population oder eben ob es auch, das wird ja auch viel gemacht, dass man versucht, so einen nachhaltigen Tourismus vielleicht zu etablieren und da auch die lokale Bevölkerung viel mehr einzubinden. Da kommen dann die Wildtiere auch natürlich mit ins Spiel. Aber Wildtiergesundheit ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle. Ganz einfach, weil wir da ja nicht per se so viele Eingriffsmöglichkeiten haben. Also die muss man verstehen. Man muss auch natürlich auch versuchen, Wildtiere zu schützen vor den Sachen, die vielleicht unsere Haus- und Nutztiere da eintragen können. aber gleichzeitig haben wir relativ wenig in der Hand, um jetzt irgendwie die Wildtiere tatsächlich ja zu behandeln. Also man kann gegen ein paar Sachen kann man Wildtiere impfen, aber auch das ist alles andere als trivial und spielt vielleicht in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit jetzt nicht so eine große Rolle.
Nicht die große Rolle, okay. Aber wir haben auf jeden Fall daraus, glaube ich, mitnehmen können, Tiergesundheit ist auch in der Entwicklungszusammenarbeit wichtig. Man muss da vielleicht mal zwischen den Zeilen lesen, aber wenn man eben diese Sustainable Development Goals, die du ja schon erwähnt hast, sich mal wirklich genauer anguckt, dann ist es eigentlich unumgänglich, Tiergesundheit da auch irgendwie mit zu denken.
Genau, man muss vielleicht immer so ein bisschen so einen Tierarzt fragen, der findet ja Tiergesundheit immer wichtig. Wenn man jetzt andere Professionen fragen würde, die bräuchten sehr wahrscheinlich ein bisschen länger, um dahin zu kommen. Aber so würde ich es mal festhalten, ja.
Genau. Okay, und dann machen wir es jetzt noch ein bisschen komplexer. Und zwar, du hast ja schon gesagt, Entwicklungszusammenarbeit zielt tatsächlich meistens auf die menschliche Gesundheit ab. Das ist so der Hauptfokus. Aber warum kann es denn trotzdem Vorteile bieten, jetzt diesen One Health-Ansatz vielleicht damit reinzubringen in diese Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich drehe es nochmal einmal ein bisschen um, und zwar wieder aus dieser klassischen Sicht des Tiermediziners. Ja. Weil wir haben ja gerade hergeleitet, dass es Tiergesundheit gar nicht so trivial ist, dass man das sofort erkennt, dass es wichtig ist. Ja? Und ich glaube, für die Tiergesundheit ist der One Health-Ansatz in diesem Fall mal tatsächlich ein richtiger Gewinnbringer, weil die Tiergesundheit ja in den One Health-Ansatz voll mit dazugehört. Also kann man ja da nicht rausnehmen.
Das stimmt.
So. Und da kann man dann einfach sehen, dass wenn die menschliche Gesundheit und die Tiergesundheit zusammen mit der Umweltgesundheit, wenn man sich jetzt darauf einigt, dass das der Ansatz ist, weil man weiß, okay, die sind alle so miteinander verbunden, man kann das eine nicht ohne das andere machen, dann hat man ja endlich auch immer mal eine Rechtfertigung für die Tiergesundheit nicht wieder rausfallen zu lassen aus dem Portfolio.
Das stimmt.
Man kann das eben, also der One Health-Gedanke hat ja auch, den muss man sich ja in diesen Entwicklungszielen, den Nachhaltigkeitszielen ja auch ein bisschen zusammensuchen. Der hat ja, der steht ja nicht explizit da erwähnt. Ja? Aber ich glaube, das ist inzwischen tatsächlich, Gott sei Dank, ein gewisser Konsens, dass das ein Ansatz ist, den man nimmt, den man jetzt für diese internationale Zusammenarbeit dann vielleicht auch propagieren möchte. Und wie gesagt, da kommen wir dann ganz schnell dahin, dass die Tiergesundheit eben als integraler Bestandteil davon eben dann Gott sei Dank nicht wieder rausfällt. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe eben so einen kleinen Switch gemacht, dass ich nicht von Entwicklungszusammenarbeit gesprochen habe, sondern von internationaler Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man sich ein bisschen von dem Gedanken löst, dass es immer um so ein Land X hilft jetzt Land Y geht. Das ist natürlich, macht immer noch einen großen Teil des Portfolios aus, aber im Wesentlichen geht es mir darum, und da spielt der One Health-Gedanke ja auch wunderschön mit rein, ist, dass man sich natürlich so als Weltgemeinschaft erstmal versteht und dass man merkt, dass man international zusammenarbeiten kann oder vielleicht sogar muss zu bestimmten Themen, um voranzukommen. Und der One Health-Ansatz, der lebt das ja sozusagen vor. Ne? Ja. Also der propagiert das ja extrem. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, also wenn wir die Gesundheit mal rausnehmen, die ja auch so wunderschön in den Entwicklungszielen da festgehalten ist, aber eben wissen, Gesundheit ist jetzt nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern das ist mehr. Wir nehmen mal One Health, dann ist ja das trotzdem etwas, was wir als, naja, im Englischen klingt das manchmal schöner, das sind die Global Public Goods, also die globalen öffentlichen Güter, habe ich mir rausgesucht, so werden sie übersetzt. Güter ist ein bisschen fehlleitend, weil es nichts ist, was man anfassen kann.
Ja.
Aber diese globalen öffentlichen Güter, das ist halt das, wo die Menschheit merkt, naja, das ist wichtig, das brauchen wir, das kann man aber als Einzelstaat nicht leisten. Da geht es um das große Ganze und dazu gehört ja die Gesundheit. Da gehören auch Sachen wie Sicherheit, Bildung oder eben unsere intakten Ökosysteme. Mhm. All das sind diese globalen öffentlichen Güter. Und wie gesagt, die Gesundheit, ein zentraler Punkt davon. Und wenn man das ernst nimmt, dann merkt man ja auch gleich, okay, Gesundheit können wir nur in diesem Kontext der internationalen Zusammenarbeit wirklich nachhaltig adressieren.
Ja.
Und ja, die Tiergesundheit, Gott sei Dank, gehört dazu. Und zusätzlich ist das eben auch wichtig und da kommt natürlich dann wieder dieser Background Entwicklungszusammenarbeit. Grundsätzlich sind diese globalen öffentlichen Güter etwas, die in einer Finanzierungslücke sind, sagen wir es mal so. Man kann das nicht an den Privatsektor übergeben.
Ja.
Warum? Das sind Dinge, in die muss investiert werden, immer. Aber die Investition ist jetzt und das, was man rausbekommt, kommt in der Regel deutlich später.
Das sehen wir ja auch immer in der Politik, wo du dann eben diese Amtsperioden hast und dann wird geplant für 4 Jahre. Wir haben aber Sachen wie Infrastruktur zum Beispiel, genau, die für die nächsten 20 gelten muss.
Und ist genau so ein Ding. Infrastruktur kann man auch zu diesen Sachen zählen. Da ist es unheimlich wichtig, dass die öffentliche Hand investiert, weil eben der Benefit, die Ernte von dieser Investition kommt so viel später, dass man das privatwirtschaftlich nicht darstellen kann. Mhm. Also kein Unternehmen würde in etwas investieren, wo man vielleicht in den 30 Jahren hoffentlich den richtigen Impact hat. Also sowas wie Bildung ist ja so ein Klassiker, ne? Oder frühkindliche Erziehung, wenn wir damit schon anfangen. Da rein investieren, um dann später in der Breite der Gesellschaft mehr Leute zu haben, die eben ein höheres Bildungsniveau haben, naja, da muss man halt in der öffentlichen Hand irgendwie da rein investieren. Und wie gesagt, das gilt ja für hier auch, ne? Es ist ja in Deutschland, in Europa nicht anders. Aber, und da ist dann wieder dieser Punkt der internationalen Zusammenarbeit und die Investition in diese globalen öffentlichen Güter, dass internationale Zusammenarbeit auch immer nach dem Prinzip der Solidarität funktioniert. Anders geht es nicht.
Ja, das halt auf vielen Schultern verteilen und manchmal muss jemand vielleicht mehr tragen, weil er mehr tragen kann.
Genau, und das ist das, wo ich denke, dass die reichen Länder es durchaus ja mal mehr, mal weniger verstanden haben, dass sie da sicherlich auch ein Stück weit vorangehen müssen. Diese Finanzierungslücke, die andere Länder noch viel deutlicher haben, weil der ganze öffentliche Sektor eben sehr stark unterfinanziert ist, dass wir da mit einspringen müssen. Und wir machen das nicht nur, weil wir den Leuten vor Ort helfen wollen, sondern, ich hoffe, das wird immer klarer, weil wir wollen, dass diese ganze Welt in den nächsten Dekaden dann auch noch ein bewohnenswerter Planet ist.
Ja, da haben wir aber ja tatsächlich aktuell eher die Gegenbewegung, die wir uns da anschauen können, dass eben viele Staaten eher nationalistischer da wieder denken und dann vielleicht diesen größeren Nutzen für die Allgemeinheit ein bisschen dann aus den Augen verlieren.
Das ist leider so. Das ist wirklich ein Stück weit tragisch. Ich hoffe auch, dass sich diese Spirale nicht endlos weiterdrehen wird. Weil, ja, das mag für ein paar kleine Sachen, mag das mal funktionieren und mag das einen Moment des Geldsparens bedeuten, dass man sagt, ich investiere jetzt nur noch in das, was mich, meinen eigenen Nationalstaat hier betrifft und alles andere lasse ich mal außen vor. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich, oder haben viele ja gehofft, dass wir diesen Status eigentlich hinter uns gelassen haben, dass man diese Erkenntnis verliert, dass man diese Sachen wirklich nur gemeinschaftlich auch wirklich nachhaltig adressieren kann. Und da spielt Tiergesundheit, ist wie gesagt wieder nicht das wichtigste Thema, das ist mir schon klar. Aber man kann es an der Tiergesundheit auch sehr schön ablesen, dass wenn die internationale Zusammenarbeit nicht gut funktioniert, alle Staaten plötzlich mehr Probleme haben, ihren eigenen Tiergesundheitsstatus vernünftig aufrechtzuerhalten.
Du hast schon erwähnt, dass in eurer Arbeit auch oft Tierseuchen und dann natürlich auch Zoonosen eine große Rolle spielen und da dann eben auch die Überwachung und Früherkennung. Was ist da so, wie sich das Friedrich-Löffler-Institut da jetzt einbringt und wie versucht man da One Health mitzudenken?
Also wir haben als FLI zum einen sogar die gesetzliche Aufgabe, die Tiergesundheitssituation global zu beobachten. Das steht so im Tiergesundheitsgesetz. Ich glaube, es ist schon ein bisschen angeklungen, warum das durchaus sinnvoll ist, das auch zu tun. Und wir versuchen natürlich möglichst, ja, über Partnerschaften und über bestimmte Tools, die man so hat, Informationen erstmal zu sammeln. Es gibt ja internationale Meldewesen, da versucht man ja auch möglichst viel Transparenz eigentlich in den globalen Sektor Tiergesundheit reinzubringen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber das ist so der erste Aufhänger, an dem man sich orientiert. Dann gibt es diverse Netzwerke und wie gesagt, gerade über die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, das ist immer so ein Nehmen und Geben, ist man dann eben involviert, erfährt wesentlich mehr, welche Tierseuchen wo auf der Welt gerade Probleme bereiten. Und man erfährt natürlich immer noch mehr, wenn man auch gewillt ist, dann mitzuarbeiten, also an den Lösungen mitzuarbeiten. Auch wenn sie einen selber hier jetzt in Deutschland oder in der EU vielleicht noch gar nicht so tangieren, aber vielleicht trotzdem schon mal mitdenken, Hilfe anbieten. Darüber ist man dann so involviert, dass man eben auch versteht, nicht nur, was in den Ländern los ist, sondern auch, wie sich einzelne Tierseuchen oder eben auch Zoonosen verhalten. Und da ist es dann ja genau auch wieder der Punkt, dass wir natürlich versuchen, das nicht nur auf den Nutztiersektor zu beschränken. Wir wissen eben von den Zoonosen, dass sie in den entsprechenden Ländern vielleicht auch ja im öffentlichen Gesundheitswesen vielleicht noch eher eine Rolle spielen, erkannt werden, aber vielleicht gerade in diesem dann doch noch schlechter entwickelten Landwirtschaftssektor oder Veterinärsektor irgendwie so ganz vom Radar verschwinden. Mhm. Und da ist es dann natürlich schon auch wichtig, dass man im Zuge des One Health-Ansatzes eben auch diesen, sagen wir mal, den Elan aus dem öffentlichen Gesundheitssektor ein bisschen mitnimmt und versucht dann auch eben in dem Veterinärsektor mehr Licht ins Dunkel reinzubringen. Ja. Wo die vielleicht von sich aus erstmal sagen würden, ach naja, gut, das ist jetzt eine Seuche, die macht unseren Tieren ja eigentlich gar nicht so viel. Warum sollen wir uns denn da jetzt noch drum kümmern? Wir haben ja genug andere Sorgen.
Ja.
Ja, stimmt, die Sorgen sollten man auch genauso ernst nehmen, aber eben zu sagen, naja Leute, wir sitzen aber immer in einem Boot hier zusammen und deswegen müssen wir das auch gemeinsam adressieren. Und wenn nun mal aus dem Bereich der öffentlichen Gesundheit bestimmte Gefährdungssituationen gespiegelt werden, die durchaus ihren Grund oder ihren Ursprung auch in der Tierpopulation haben sollen, dann müssen wir das auch gemeinsam adressieren. Und ich glaube, da gibt es schon durchaus auch ein gutes Momentum in einigen Teilen dieser Erde, um sich dem mehr zu widmen.
Ja. Auf jeden Fall. Und ja, ich finde, das zeigt auch schon, also du hast eigentlich auch schon gesagt, warum es jetzt für das Friedrich-Löffler-Institut, was ja eigentlich ein Bundesinstitut für Tiergesundheit in Deutschland ist, warum es da durchaus Sinn macht, sich da international auch zu engagieren in der Überwachung und Früherkennung, weil irgendwie geht es uns ja dann doch indirekt wahrscheinlich öfter mal an, wenn dann eine Zoonose vielleicht irgendwo ist oder auch eine Tierseuche. Ich weiß nicht, man hat das ja auch denn immer mal wieder in Deutschland gesehen, wenn wir hier auch sowas haben, dann ist ja auch irgendwie, dass die Bauern hier ihr Fleisch nicht mehr loswerden oder man muss Tiertransporte irgendwie anders regeln oder sowas. Da ist ja wahrscheinlich die internationale Verknüpfung einfach auch gegeben und deswegen sollten wir uns da auch engagieren.
Also wir sind leider, muss man fast sagen, also die Europäische Union hat sehr lange von einem sehr hohen Tiergesundheitsstatus profitiert. Mhm. Tut sie vom Prinzip her auch immer noch. Ne? Das soll jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber wir haben jetzt in den letzten Jahren auch durchaus häufiger gemerkt, oh, ganz so sicher sind wir doch nicht.
Mhm.
Ne? Da sind dann, also die Vogelgrippe, die hat es ja immer mal wieder gegeben. Die ist dann auch
stimmt.
immer mal wieder weg. Mhm. Dass sie jetzt irgendwie sich hier so fest etabliert hat, ist der eine Punkt. Aber die afrikanische Schweinepest, also als ich studiert habe, war das ganz weit weg.
Ja.
So, und da sind wir jetzt ja auch schon nicht mehr. Die afrikanische Schweinepest hat also die Wildschweinpopulation in Deutschland erreicht, auch wenn es jetzt gerade Gott sei Dank wieder ein bisschen besser aussieht. Aber wir hatten dann eben auch immer diesen Übertrag in die Hausschweinepopulation. Und da hat man dann schon gemerkt, dass es durchaus auch von Vorteil ist, also nicht, dass es jetzt den finalen Eintrag verhindert hätte, aber es hat am FLI Gott sei Dank schon ein paar Leute gegeben, die sich mit der afrikanischen Schweinepest beschäftigt haben.
Ja.
Auch als sie noch nur in Georgien war, also als nächstes dran von uns. Aber sie hat sich ja auf den Weg gemacht. Und wir hatten jetzt mit der Lumpy-Skin-Krankheit, also die Knötchenkrankheit des Rindes, ja auch so eine Episode vor ein paar Jahren. Die ist jetzt nicht bis nach Deutschland gekommen, aber sie ist in die EU gekommen. Und man hat dann über eine massive Impfkampagne in den betroffenen Gebieten, aber eben auch ein bisschen in den schon nicht betroffenen Gebieten, um da die Ausbreitung zu verhindern, das eben geschafft. Das war in Südosteuropa, das hat Gott sei Dank geklappt, aber jetzt haben wir schon wieder neue Erreger, die sich da auf den Weg gemacht haben. Die Pest der kleinen Wiederkäuer war jetzt für die EU auch ganz lange ganz weit weg. Hey je, da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Ja.
Und zack, haben wir sie auch.
Mhm. Ja.
Und da merken wir, und ja gut, ich meine Maul- und Klauenseuche habe ich jetzt ist mir jetzt gerade so ein bisschen entfallen, aber ist ja auch was, wo wir irgendwie gedacht haben, naja, das ist immer so das Schreckgespenst, da müssen wir alles drauf ausrichten, aber so richtig glauben wollten wir es erst auch nicht, dass wir die plötzlich haben. Also da merkt man, wir hängen da schon ganz schön mit drin.
Ja.
Und deswegen ist es wirklich auch gut und richtig, sich eben auch da jenseits unserer eigenen Grenzen und jenseits auch der EU-Grenzen zu engagieren, zu gucken, mit was für Problemen. Also wir lernen ja zum einen die Seuche dann auch gut kennen, wenn wir uns dort engagieren, weil wir eben mit Leuten zu tun haben, die tagtäglich dann sozusagen in der Tierseuchenbekämpfung zu diesem Erreger unterwegs sind. Gleichzeitig merken wir, was haben die denn für Probleme in dieser Seuchenbekämpfung? Und dann kann man ja auch helfen, versuchen zu helfen, diese Probleme zu lösen.
Ja.
Und gleichzeitig natürlich immer diese Transferleistung zu machen. Wie wäre das denn, wenn das jetzt bei uns wäre? Hätten wir das Problem auch? Bei manchen kann man vielleicht sagen, naja, das ist so ein bisschen strukturbedingt bei denen. Das wäre bei uns vielleicht einfacher. Da geht es ja auch ganz, also so die Diagnostik per se ist ja bei uns in Deutschland sehr gut etabliert zu allen Tierseuchen und wir sind da eigentlich auch sehr schnell. Also da haben wir wenig Sorgen. Das ist in anderen Ländern, wo die Laborinfrastruktur nicht so hinhaut, mag das ein bisschen anders dastehen. Ja. Aber das ist nur ein Teil. Ne? Manchmal, wenn es um Früherkennung geht, da geht es ja auch darum, haben wir die richtigen Tools, um Populationen zu beproben, wo jetzt keiner jeden Tag irgendwie durch den Stall läuft und jedes Tier einzeln sich anguckt, ne? Weil es eben so eine extensivere Haltungsform ist und nicht jede Tierseuche ist ja immer so diese so ganz offenkundig, dass man sofort sieht, oh Gott, jetzt ist es passiert, sondern das kann ja sich auch erstmal langsam aufbauen.
Ja.
Und die ersten 3, 4 Tiere, die krank sind, die erst langsam Symptome entwickeln, naja, je früher man die entdeckt, desto mehr Chancen hat man natürlich, das alles wieder einzufangen. Und da kann man ja helfen. Und das sind so diese Forschungsansätze, die wir jetzt durchaus auch in den letzten Jahren immer irgendwie versucht haben durchzusetzen. Also da kommt dann eben auch Forschung ins Spiel. Da geht es nicht nur darum, irgendwie Daten mal abzugreifen oder zu erfragen, sondern auch tatsächlich an Entwicklungen mitzumachen. Und ja, das ist ja das, was man im Endeffekt Implementierungsforschung nennt. Also wir gucken halt, was haben die für Probleme mit bestimmten solchen Kontrollmaßnahmen und versuchen dann mit den Leuten zusammen an Lösungen zu arbeiten. Und da ergeben sich auch immer Forschungsfragen, die sozusagen mit adressiert werden. Und das ist sicherlich die Art der Forschung, die nicht immer allen so ganz geläufig ist, weil man dann doch eher denkt, naja, Forschung ist doch, wenn man jetzt hier im Labor und vor sich hin macht, das kann eben auch mal direkt im Feld passieren und mit den Leuten zusammen, sehr interaktiv. Da geht es ja nicht darum, dass man sich irgendwo im stillen Kämmerlein was überlegt und sagt, hier Leute, ich habe jetzt die super Idee, das müsst ihr jetzt so machen. Das funktioniert ja in der Regel nicht.
Ja, das ist quasi so die Brücke dann nochmal zwischen Forschung und Praxis, weil man ja auch erstmal gucken muss, okay, um es in die Praxis zu bringen, in die Breite muss ich auch erstmal gucken, was funktioniert, wie macht man es am besten.
Genau. Und was dabei auch wirklich wichtig ist, für mich zumindest immer, ist, dass man sich als Forscher da immer ein bisschen am Riemen reißen muss, weil der Forscher tendiert ja immer so zum Perfektionismus. Der will immer erst was dann auch wirklich ausprobieren, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass das jetzt auch wirklich das Einzige ist, was oder das Beste ist. Und im Englischen sagt man immer so schön, don't let the perfect be the enemy of the good. Also das Perfekte soll jetzt nicht der Feind des Guten sein. Und das ist in dieser Implementierungsforschung auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir können nicht auf das Perfekte warten und dann das Gute, also die Verbesserung immer so ein bisschen noch klein halten und möglichst nicht groß anwenden, weil wir denken, naja, da ist aber noch was, das passt noch nicht so ganz. Sondern man muss dann einfach mit dem Guten weitermachen oder mit dem etwas Verbesserten und sich dann peu à peu dem Perfekten zuwenden. Und das aber, während man ja schon aktiv ist. Ne? Also das ist natürlich so das, ich will nicht sagen das Problem, also man muss manchmal auch ein bisschen mutig sein, um das dann auch zu machen. Und dafür ist ja eben die Kommunikation zwischen den beteiligten Forschern und eben den Leuten, die das jetzt zu verantworten haben, das dann auch umzusetzen im Feld, ganz wichtig, dass da auch das Vertrauen da ist.
Ja, also der Forscher muss aus seinem Elfenbeinturm rausklettern mal und sich schmutzig machen und schauen, was wirklich tatsächlich funktionieren kann in der Praxis. Genau, ein wichtiger Player da in dem Bereich ist ja dann auch die Politik. Also da ist ja dann eben auch tatsächlich, dass es nicht die Wissenschaft alleine ist, auf die Dinge dann entscheiden kann. Also diese Schnittstelle Wissenschaft-Politik, die begleitet dich ja wahrscheinlich auch in deiner Arbeit. Wie gelingt da der Transfer vom Wissen aus der Forschung in die Politik, dass dann auch Sachen umgesetzt werden können?
Ja, es gelingt ja nicht immer, wenn man mal ehrlich ist. Aber naja, es ist extrem wichtig, dass beide Seiten sich da verstehen und auch akzeptieren, wo sie sind. Wir müssen akzeptieren, dass Politiker ihre Entscheidungen nicht nur auf Wissenschaft basieren können, meistens, weil sie eben auf Konsens aus sein müssen. Und diesen Konsens, da müssen sie halt verschiedene Dinge berücksichtigen. Da gibt es eben Meinungen, die wirklich auseinandergehen oder auch Interessenskonflikte, die damit reinspielen. Die müssen sie ja adressieren. Das müssen Wissenschaftler ein bisschen weniger in ihrer Forschung. Ja?
Ja.
Und deswegen darf man als Wissenschaftler nicht enttäuscht sein, wenn das, was am Ende umgesetzt wird, nicht so eins zu eins das ist, was man eigentlich meinte, was jetzt von der rein wissenschaftlichen Seite das ist, was dazugehört. Und umgekehrt geht es aber auch so. Die Politiker sind gut beraten, wenn Sie die Wissenschaft eben nicht so als schmückendes Beiwerk irgendwie vielleicht mal nehmen, dass Sie dann auch nochmal einen Wissenschaftler konsultieren oder eine Wissenschaftlerin und dann so nach dem Motto, okay, Check habe ich gemacht und jetzt mache ich doch irgendwie was anderes, sondern wenn Sie sich wirklich auf den Weg machen, eben die Wissenschaft als die Disziplin, die jetzt wirklich die vielleicht die fundierten Daten zu den Sachen auch liefert, von Anfang an und auch möglichst kontinuierlich in diesen Politikprozess mit einbaut, mit konsultiert. Das wäre dann, ja, das wäre schon schön, wenn das so Hand in Hand geht. Und sobald diese Seiten auch dieses Verständnis füreinander entwickeln, kommt man vielleicht auch häufiger dahin, dass die Politik, die hinten rauskommt, zumindest nicht widersprüchlich ist zu dem, was vielleicht die Wissenschaft versucht zu vermitteln.
Ja, ich glaube, in der Coronavirus-Pandemie konnte man in Deutschland ja auch so das live miterleben, wie schwierig das manchmal ist, tatsächlich Politik und Forschung irgendwie zusammenzubringen und dann auch, dass am Ende alle zufrieden sind mit dem, was hinten rauskommt. Das war ja auch.
Ja, das stimmt. Aber das war wirklich, also der Prozess, weil er natürlich auch sehr öffentlich stattgefunden hat, da war sicherlich nicht alles gut, aber an sich war das schon okay, ne? Dass man, dass auch, glaube ich, die breite Öffentlichkeit gemerkt hat, okay, das ist ein zähes Ring. Es geht nicht so einfach. Und man hat ja auch dann verschiedene wissenschaftliche Positionen gehabt, weil es ja wirklich eine Situation war, die sich so rasant entwickelt hat und immer neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Also das fand ich eigentlich per se sehr schön. Leider haben wir es nicht gut hingekriegt, also zumindest ist mein Gefühl, daraus auch so ein tatsächliches Verständnis für die Problematik irgendwie zu entwickeln in der breiten Bevölkerung, sondern man hatte das Gefühl, dass manche dann doch sehr frustriert waren, dass es irgendwie, die sind sich ja auch nicht einig und hinten kommt nur Murks raus und jetzt wollen sie es vielleicht noch nicht mal richtig aufarbeiten. Also da hoffe ich, dass wir die Kurve noch kriegen, dass man das tatsächlich auch so dann auch kommuniziert, noch deutlicher. Ja, man macht dann auch Fehler. Die Wissenschaft macht da auch Fehler. Ne? Und die Politik auch. Und ich hoffe, dass alle sich dann auch mal hinstellen und sagen, ja, das war falsch. Aber in dem Moment war es aus der Perspektive, die wir da hatten, hat es sich als richtig dargestellt. Das ist einfach im Leben so. Also jeder macht Fehler und jeder, wenn er ehrlich ist, kann sich die dann hoffentlich auch selber mal später eingestehen und sagen, da habe ich echt Bockmist gebaut.
Ja.
Und das sollte dann natürlich auch im Idealfall in einem nicht so ganz aufgeregten Szenario passieren, dass jeder, der einen Fehler zugibt, erstmal gleich sich im Endeffekt damit seine Karriere oder sein Ansehen oder wie auch immer vermiest hat, sondern das müsste eher andersrum sein. Ne? Es müsste eher sein, dass so eine Fehlerkultur sich entwickelt, wo die Leute dafür Respekt ernten, dass sie sagen, dass sie auch wirklich sagen, ja, Mensch, die Person hat da einen Fehler gemacht, sie hat es nicht böswillig gemacht, das war der Stand des Wissens oder die Perspektive hat das so hergegeben. Sie kann das erklären, die Person, aber sie steht auch dazu, dass es vielleicht nicht richtig war.
Das stimmt.
Es müsste eigentlich ein Grund zur Wiederwahl oder zur Forschungsförderung oder wie auch immer, aus welchem Spektrum man kommt, sein, dass man eben sagt, hier, da habe ich einen Fehler gemacht, ich habe es aber erkannt.
Ja, das gibt es ja sowieso immer, die Debatte mit der Wissenschaft, inwieweit unsere Fehlerkultur da tatsächlich auch sinnvoll ist oder wie man da vielleicht anders mit umgehen könnte. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Bereich, da könnten wir noch 2 Stunden drüber reden. Genau, und natürlich, die Pandemie war jetzt auch, das war ja alles unter die Lupe gelegt. Jedes kleinste Detail wurde sich angeguckt und du hast ja schon gesagt, überhaupt Wissenschaft und Politik, das zusammenzubringen, das ist schon im Normalfall eigentlich schwierig und das sind ja wahrscheinlich sehr viel langfristige Prozesse. Und wenn man das jetzt alles so kurz und schnell machen muss, dann ist es natürlich nochmal viel schwieriger. Genau, also wir haben jetzt schon mal über Hürden gesprochen bei der Umsetzung von One Health im internationalen Kontext und bei der Implementierungsforschung jetzt eben auch, mit der du dich ja beschäftigst. Gibt es da noch weitere Hürden, die du irgendwie ansprechen wollen würdest, wo du sagst, so, das ist echt immer eine Herausforderung oder vielleicht auch Sachen, wo du sagst, das klappt mittlerweile schon ganz gut?
Also ich glaube, dass der One Health Ansatz, der ist halt nicht leicht, wenn man mal ehrlich ist. Und was meine ich damit? Ich beschreibe das immer so, also wir haben, wenn wir jetzt einfach sagen, naja, es geht ja bei der Implementierung des One Health Ansatzes oder dieses, dass man versucht, dieses Konzept auch wirklich zu leben. Da geht es ja dann um Sachen wie Kommunikation, Kollaboration, Koordination. Das sind ja die Stellschrauben sozusagen, die erreichen sollen, dass die Sektoren merken, dass sie miteinander mehr erreichen, als wenn jeder vor sich alleine hinwurschtelt. So, und wenn man sich das anguckt, Kommunikation, Kollaboration, Koordination. Das erwarten wir von den Akteuren. Und mit Akteuren meine ich nicht nur einzelne Personen, sondern auch Institutionen.
Ja.
Ne? Auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist aber, das sind ja, was wir im Neudeutschen Soft Skills nennen. Also ob ich ein guter Kommunikator bin, ein guter Mensch für Zusammenarbeit, für Teambuilding und so weiter. Das ist ja keine Fachexpertise in dem Sinne. Das ist das, was wir Soft Skills nennen. Und das merken wir ja eigentlich im Kleinen schon, wie schwer das ist, wenn die nicht da sind oder wenn die nicht so richtig raus wollen aus ihrer Haut. Und jetzt verlangen wir das von Institutionen oder ganzen Sektoren in dem Sinne. Ja, da merkt man schon, dass das nicht ganz trivial ist, glaube ich. Ne? Also da sehe ich so ein bisschen das Problem, dass wir verlangen ein Mindset, also eine Einstellung von nicht nur Menschen, sondern von ganzen Institutionen. Und zwar eins, was gut verstanden werden muss, weil es geht ja beim One Health Ansatz nicht darum, dass alle alles machen, sondern man soll ja durchaus in seinem Bereich, in seiner Expertise bleiben, aber eben offen zu den anderen Sektoren hin, um sich dieser Schnittstellen noch bewusster zu werden und auch zu gucken, wo kann ich von denen noch was bekommen, was mir hilft und umgekehrt, wo muss ich was geben, damit die weiterkommen.
Ja.
Und naja, ich glaube, diese Zwänge, die da durchaus dann immer eine Rolle spielen, dass das nicht passiert, die gilt es halt mehr und mehr zu überwinden. Und ich glaube, eins von diesen grandiosen Zwängen ist, dass wir zwar von One Health reden, aber nicht von One Budget. Also im Endeffekt.
Ja, wer bezahlt es am Ende?
Ja, und jede Institution ist natürlich wieder erstmal dann muss auf sich achten. Ne? Muss ja auch selber wissen, sie darf sich selber nicht abschaffen. Wird sie auch nie wollen. Und dann kommt natürlich erstmal so ein Ich-Gehabe.
Ja.
Also immer, wenn Butter bei die Fische kommen muss, um es mal so zu sagen. Das ist tatsächlich schwierig. Und da sehe ich dann schon, dass im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, also gerade in Ländern, wo vielleicht die ganze Infrastruktur des öffentlichen Sektors, ich will nicht sagen, nicht vorhanden ist, das stimmt nicht, aber wo die so unterfinanziert ist und so viel noch sich entwickeln muss, dass man da häufiger sieht, dass die Bereitschaft, da Dinge zusammen zu machen, ein bisschen größer ist als vielleicht bei uns, wo wir ja schon sehr gut etabliert sind.
Ja.
Ne? Also man kann immer schimpfen, aber per se würden wir natürlich jetzt im internationalen Kontext sagen, naja, unser Gesundheitssystem ist schon in Ordnung, ne? Das funktioniert. Und unser Veterinärsystem auch. So, die jetzt zu zwingen, in Anführungszeichen zu zwingen, oder vielleicht fühlt es sich für sie so an, dass man dann irgendwie viel mehr zusammenarbeiten muss, um besser zu werden, da zieht man sich dann doch eher zurück und sagt, naja, ach, eigentlich, das passt schon. Und wenn wir irgendwas mit denen teilen, dann machen wir das dann, also wenn es sein muss, machen wir das ja kein Problem, aber man muss jetzt nicht so einen Riesenakt von machen, das zu institutionalisieren.
So,
ja, und das Bestreben merkt man in anderen Ländern, kann da durchaus anders sein. Also da sind die durchaus gewillter, weil sie auch diese mögliche Effizienzsteigerung anders wahrnehmen.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
Weil sie eben selber in einem Status quo sind, wo man merkt, naja, also wenn ich das jetzt aufbaue und der Nachbarsektor muss das auch aufbauen, wir müssen wirklich dafür kämpfen, dass wir ein Budget haben, ob das jetzt von internationalen Partnern kommt oder von national kommt, das ist ja in dem Sinne egal, das Geld wächst nirgendwo auf den Bäumen, es ist immer ein Kampf, das hinzubekommen.
Ja.
Und da merken die durchaus auch ganz intrinsisch, dass sie das vielleicht anders aufbauen, weil eben das Konzept natürlich jetzt auch nochmal sehr stark irgendwie in dem letzten Jahrzehnt, sage ich mal, so verbreitet wurde und noch viel präsenter ist auch im Kopf einfach. Ne? Und natürlich muss man dann auch fairerweise sagen, sicherlich auch von Geldgebern auch natürlich dann ein bisschen auch mit gepusht wird. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Push, das ist auch zum Teil ein Ziehen aus den Ländern, die sagen, naja, nee, das würden wir dann schon auch so machen wollen.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde es auch sehr schön, dass du es mal gesagt hast, dass irgendwie am Ende dann auch die Menschen sind, die ja dann One Health machen und diese Einstellung brauchen und diesen Ansatz und dann natürlich auch die Institution. Genau, und es gibt ja auch immer wieder das Argument, dass es muss halt diese Best-Practice-Beispiele einfach mal geben, dass das halt gesehen wird. Okay, es hat auch einen finanziellen Nutzen vielleicht, wenn wir One Health anwenden. Und ja, wahrscheinlich können wir da einfach noch mehr in der Zukunft liefern, dass das dann vielleicht mehr gesehen wird, dass das dann auch einen Vorteil hat für alle.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist sicherlich auch wichtig und da sind wir wieder bei diesen Langzeitinvestments. Ich glaube, wenn man den Ansatz und das, was er bringt, sicherlich auch in die Ausbildung der Fachleute irgendwie noch stärker integriert, dann haben wir sicherlich dann auch in den nächsten Jahren immer mehr Nachwuchskräfte, die in den Arbeitsmarkt kommen, für die das ein bisschen logischer ist, als für, sagen wir mal, die ältere Generation, die noch sehr stark in ihrem Silo gelernt hat und da auch eigentlich sich am wohlsten fühlt und sich ein bisschen schwerer tut damit. Und ich glaube, da tut sich ja auch unheimlich viel, also auf der ganzen Welt, dass es eben auch immer mehr Kursangebote gibt, die das noch versuchen rauszukitzeln auf unterschiedlichste Arten und Weisen, wie eben der One-Health-Ansatz in der Disziplin, die sie eigentlich als Hauptdisziplin haben, durchaus eine positive Rolle spielen kann. Und ich glaube, man merkt das jetzt auch schon, ne? So dieser Generationenwechsel, der ist natürlich langsam, aber das kommt. Und immer mehr von diesen Leuten, die jetzt in den Arbeitsmarkt da kommen, aus den Bereichen, haben das vielleicht auch anders verinnerlicht.
Ja, das merken wir tatsächlich auch in der Nachwuchsarbeit bei der One Health Plattform, dass halt die jungen Leute da auch sehr offen gegenüber sind. Und selbst wenn sie es im Studium noch nicht so intensiv hatten, dass sie dann in der Doktorandenphase oder sowas da sich super freuen, vielleicht auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen. Deswegen, das stimmt dann optimistisch. Genau, das bringt mich auch zu der Abschlussfrage. Also du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, dass du merkst auch selber so ein Umdenken manchmal und auch dieses Beschützen dieser Public Goods, dass das vielleicht auch wirklich Sinn macht und dass man da diese internationale Zusammenarbeit braucht und vielleicht auch den One Health Ansatz. Auf der anderen Seite sehen wir eben auch gegenteilige Entwicklungen jetzt in den nationalistischen Bestrebungen von Ländern oder sowas. Was ist dein Fazit? Wie blickst du auf die Zukunft? Eher positiv, dass wir das schaffen, One Health international zu implementieren, oder bist du da im Moment eher negativ gestimmt?
Nein, negativ würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir dürfen nicht zu viel Hoffnung in die schnelle Lösung setzen. Mhm. Also das widerstrebt sehr wahrscheinlich dem One Health Ansatz per se auch schon, dass es so eine einfache Lösung gibt. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben gerade was so die kommenden Generationen angeht, der Fachleute in den Bereichen, die für den One Health Ansatz besonders wichtig sind, wo, glaube ich, ein Umdenken schon stattfindet, wie wir es ja auch gerade gesagt haben. Das stimmt mich eher positiv. Ich möchte den One-Health-Ansatz gerne nicht so überladen oder überfrachten mit Erwartungen.
Ja.
Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was wir da machen können, weil dann triggern wir auch automatisch die Enttäuschung. Dann kommt automatisch das, naja, das bringt doch alles nichts. Das ist doch nur heiße Luft und es funktioniert doch nicht. Ja, wenn man natürlich zu viele Erwartungen da so reinstülpt oder das auch versucht so zu verkaufen, dann kommt dieser Frust auch damit rein. Das denke ich schon. Das sollten wir verhindern. Das ist das für mich so ein bisschen die wichtige Message jetzt, weil wir eben aus einer Zeit kommen, in der dieser Ansatz sehr stark gepusht wurde, auch von den internationalen Organisationen. Jetzt, wie du sagst, haben wir so einen Hauch von Zeitenwende auch in dem Bereich. Also irgendwie tun sich jetzt manche internationalen Organisationen ja auch schwer, ihr Funding so beizubehalten, dass sie solche Sachen auch weitermachen können. Und dann habe ich ein bisschen Sorge, dass sie da als erstes dann erstmal gleich sagen, naja, gut, das hat ja auch alles nicht so geklappt, dann lassen wir das mal weg und konzentrieren uns wieder auf unsere Hauptaufgaben. So, das wäre wirklich schade. Ich glaube, konzentrieren auf die Hauptaufgaben war nie im Gegenspruch zum One-Health-Ansatz, sondern ich hoffe nur, dass eben dieses Mindset, wo wir gerade dabei waren, das zu entwickeln auf allen Ebenen, dass wir diesen Weg weitergehen, weil nur dann werden wir eben langfristig auch den Nutzen daraus ziehen können. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das auch passieren wird.
Das sind doch schöne Schlussworte auf jeden Fall. Vielen Dank, Klaas, für die Einblicke in deine Arbeit und ja, deine Einschätzung zu bestimmten Themen. Und ich glaube, wir haben jetzt alle ein bisschen mehr gelernt über Implementierungsforschung und sind hoffentlich alle ein bisschen schlauer geworden. Vielen Dank.
Ich danke.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, abonnieren Sie unseren Podcast gerne, lassen Sie es auch gerne eine Bewertung vielleicht da. Sie können uns auch jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplattform.net, da freuen wir uns auch drüber. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.